Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das in eurer Kindheit auch erlebt habt, aber manchmal gab es diese eigenartige Situation. Ich habe meine Eltern gefragt, wie lange noch? Nicht mehr lange. Einige Meter weiter oder einige Zeit danach, Mama, wie lange noch? Nicht mehr lange. Manchmal geht es dann einige Zeit weiter und irgendwann war dann Weihnachten oder das Ziel erreicht oder irgendetwas anderes, auf das ich gewartet habe. Die Frage, wie lange noch, die kann einen nerven. Es macht natürlich einen Unterschied, worüber ich mir gerade Gedanken mache, wie lange noch. Es gibt banale Dinge, wo ich warte. Es gibt schwerere Dinge, wo ich warte. Warum ich das erzähle? Die Menschen zur Zeit von Jesus sind wahrscheinlich insgesamt geduldiger als wir heute. Trotzdem stellen sich die ersten Christen irgendwann die Frage, wann tritt das komplett ein, was Jesus versprochen hat? Er hat ja gesagt, jetzt beginnt das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das macht aus Frieden, Gerechtigkeit, kein Krieg. Aber die Zeit vergeht und offensichtlich gibt es weiter Ungerechtigkeit und Kriege. Und Jesus kommt immer noch nicht wieder. Die zweite und dritte Generation der Christen muss sich neu orientieren. Einerseits hat sie eine Grundlage in dem, was aufgeschrieben ist über Jesus. Und sie haben das Alte Testament. Aber Jesus ist nicht mehr so da wie früher. Die ersten Christen waren eine Glaubensgemeinschaft, das hat sie in Glaube verbunden, aber auch eine Schicksalsgemeinschaft. Die haben ja alle miterlebt, was mit Jesus geschehen ist. Sein Leiden, seinen Tod. Und irgendwann ist der Letzte, der Jesus gekannt hat, tot. Jesus hat natürlich vorausgesehen, dass er irgendwann körperlich nicht mehr da sein wird. Und er hat die Menschen, die ihm nachfolgen, darauf vorbereitet. Und deshalb sagt er zu ihnen und auch zu uns, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Die zweite und dritte Generation der Christen und auch wir heute, die kann dieses Ausgangserlebnis, dass Jesus aufersteht, so nicht nacherleben. Es ist ein für alle Mal gestorben und einmal auferstanden. Er ist da mitten unter uns, aber die Auferstehung gibt es nur einmal. Und das verbindet in einer gewissen Weise Kameradschaftsbund und Gemeinde. Dieser Wandel von einer Schicksalsgemeinschaft zu einer Werte- und im Fall der Gemeinde Glaubensgemeinschaft. Das steht auch auf der Homepage des Kameradschaftsbundes. Ich kann das Ausgangserlebnis nicht wiederholen. Im Fall des Krieges will ich das auch nicht. Die Zeit vergeht. Und ich muss lernen, damit umzugehen, wie ich das neu gestalte in den folgenden Generationen, ohne den Bezug zur Basis zu verlieren. Gemeinsam ist Kirche und Kameradschaftsbund und anderen ähnlichen Organisationen, dass wir Gemeinschaft brauchen, dass ich mich immer wieder auch fragen muss, wie passe ich mich an eine neue Situation an, dabei aber der ursprüngliche Sinn, so unterschiedlich der vielleicht auch ist, erhalten bleiben soll. Im Fall der Veteranenvereine und die Sachen wie der Kameradschaftsbund haben ja eine Tradition, die weit zurückreicht, einige hundert Jahre, geht es ja nicht oder nur um Krieg, es geht um den Umgang mit den Folgen. Und im Kern geht es um Gemeinschaft. Wenn Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, dann gibt es 1,5 Punkte, die überall wichtig sind, wo sich Menschen in Gemeinschaft treffen. Zwei oder drei, sagt Jesus, es geht um Beziehung. Es braucht mehrere. Ich kann alleine mit mir selber weder einen Verein gründen, noch Kameradschaft haben, noch Gemeinde sein. Das zweite, versammelt sind. Ich brauche mehrere Leute und ich muss mir auch bewusst Zeit nehmen dafür. Das ist im Fall der Gemeinde, der Gottesdienst, das ist gemeinsames Beten, das ist beim Kameradschaftsbund das Treffen, das ist bei der Feuerwehr das gemeinsame Üben. Und das ist heute schon schwieriger. Zwei oder drei finden, das geht vielleicht noch leichter, aber sich bewusst Zeit nehmen. Und dann gibt es das dritte, in meinem Namen. Es gibt etwas, was uns verbindet. Und da beginnen dann die Unterschiede, auch beim vierten Punkt, wo Jesus sagt, da bin ich mitten unter ihnen. Das kann ich nur in Kirche und Gemeinde erleben. Nicht bei der Feuerwehr oder in einem anderen Verein. In der Form. Für Jesus ist jeder Einzelne wichtig und es geht ihm, denke ich, nicht unbedingt um die Menge. Er schreibt ja, wo zwei oder drei zusammen sind. Spannend ist, was Petrus dann auf diesen Satz von Jesus kontert. Da trat Petrus hinzu und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? 7-mal? Da sagt Jesus zu ihm, ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal, 7-mal. Wie kommt Petrus auf die Frage? Es geht Jesus bei dem, was ich gerade vorher vorgelesen habe, bei der Stelle mit den zwei oder drei, um die Frage, wie gehe ich mit Leuten um, die sich in einer Gemeinschaft falsch verhalten? Ich denke, dass jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft Versöhnung und Vergebung braucht. Ohne Versöhnung oder im christlichen Sinn Vergebung drehe ich mich immer wieder im Kreis. Dann lande ich immer wieder dort, woran uns der Helm erinnert. Tote und Leid. Die alten Verletzungen und Verluste holen mich ein. Und sagt Jesus in seiner Antwort dann nicht, wir sollen alles vergessen, wir sollen es verdrängen. Eigentlich sagt er, klärt die Probleme. Redet darüber und versucht sie zu lösen. Jesus weiß genau, dass wir Menschen Fehler machen, egal ob in der Gemeinde oder woanders. Er hat keine rosarote Brille auf. Deswegen sagt er auch, wenn ein Bruder dir Unrecht getan hat. Ihm ist klar, Gemeinschaft kann gestört werden. Nun kann ich darauf, wenn andere mir Unrecht tun oder ich verletzt werde, unterschiedlich reagieren. Ich kann den Frust in mich hineinfressen, dem anderen aus dem Weg gehen, hinter seinem Rücken über ihn schimpfen oder die brutale Variante, es ihm mit gleicher Münze heimzahlen. Das alles wird mir aber nicht weiterhelfen, weil die Verletzung in mir nagt wahrscheinlich weiter. Jesus rät uns daher, geh zu ihm hin und weise ihn auf seinen Fehler hin. Wenn er auf dich hört und seine Schuld zugibt, hast du ihn zurückgewonnen. Also klär es, aber mit dem, den es betrifft, nicht mit den anderen. Und sprich die Verletzung und das Unrecht an. Das kann manchmal schwer sein. Ich soll die Versöhnung suchen. Falls das nicht klappt, dann empfiehlt Jesus, nimm 2 oder 3 Vermittler mit und am Ende die ganze Gemeinde, also die ganze Gruppe. Und erst dann bricht den Kontakt vorläufig ab. Das setzt was Schweres voraus, egal in welcher Gemeinschaft ich mich bewege. Bin ich bereit, mich selber zu hinterfragen? Könnte ich vielleicht auch einen Fehler gemacht haben? Am Ende sagt Jesus dann, ich bin bei euch. Wenn wir uns miteinander schwer tun beim Verzeihen, dann ist Jesus da. Denn er liebt echte Gemeinschaft. Was aber auch bedeutet, wie ich vorher gesagt habe, dass Probleme geklärt werden und nicht unter den Teppich gekehrt werden. Daher suchen wir aktiv den Frieden, sprechen wir Konflikte ehrlich an und öffnen wir uns für das Wirken des Geistes und sind bereit zur Vergebung, so wie Jesus uns vergeben hat. Ich muss nicht perfekt sein, wenn ich mich in Gemeinschaft versammle. Denn dieses Reich, von dem Jesus erzählt, das entsteht in kleinen Schritten. Eine vage Ahnung zeichnet Micha, den wir schon gehört haben in der Lesung. Und er schreibt etwas sehr Weises. Und sie werden nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wir lernen durch Vorbilder. Und Krieg führen, da hat Micha, denke ich, recht, wird auch irgendwo erlernt. Es ist die Folge, wenn Versöhnung nicht gelingt. Und deshalb war Jesus auch Verhaltensänderung so wichtig. Das eine ist, dass er mir meine Fehler vergibt, aber ich soll auch mein Verhalten ändern. Weil sonst wiederholt sich alles. Dann drehe ich mich im Kreis. Jesus und Micha teilen noch eine zweite Erkenntnis. Wie mein Zusammenleben gelingt, das hängt auch davon ab, was ich mit meinen Ressourcen mache. Ich kann mit all meiner Technik Schwerter herstellen oder Pflüge, Sicheln oder Spieße. Und dass das gelingt, also was dann daraus wird, das ist meine Entscheidung. Dieses Reich, das Jesus ankündigt und das langsam wächst, das lässt sich mit 3 Eigenschaften beschreiben: Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und wo diese Dinge nicht vorkommen, da sollten wir darüber nachdenken, dass wir in die falsche Richtung bauen. Wo 2 oder 3 versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Weil Jesus uns von Gott erzählt hat, neu erzählt hat, ist er da. Gleichzeitig haben wir die Freiheit, mit den Ressourcen, die wir haben, das zu machen, was wir wollen. Es liegt auch an uns, Gemeinschaft zu gestalten. Daher ist dieses Reich auch noch im Werden. Ich sehe davon einen Teil, wo Menschen sich zur Vergebung aufmachen, sich für andere einsetzen und so weiter. Wie bei einem Regenbogen, wo ich auch immer nur einen Teil sehe. Ich kann auch nicht sagen, wo der Regenbogen genau anfängt oder aufhört. Nur von oben gesehen ist der Regenbogen ein ganzer Kreis. Der Regenbogen ist deswegen ein schönes Zeichen dafür, dass Gott sagt, ich bin da. Es gibt Hoffnung, weil ein Regenbogen ja vorher auch den Regen braucht und die Sonne. Am Ende vertrauen wir im Glauben darauf, dass Gott in seinem Namen alles gut machen wird und dass ein Neuanfang möglich ist nach Verletzungen. Weil Gott uns vergeben hat und Jesus den Preis für diese Versöhnung zwischen Mensch und Gott und Mensch schon bezahlt hat. Was ich tun kann, im Kleinen Vergebung leben, egal ob es jetzt bei der Feuerwehr ist, beim Kameradschaftsbund, bei einer Einsatzorganisation oder in der Gemeinde, und daran denken, dass ich das nicht alleine tun muss. Wir tun es in seinem Namen im Glauben. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und wir sind